Ich würde sagen, das ist der Podcast der absoluten Superlative, weil gestern war alles aus und jetzt sitzt im Grunde genommen der Beste von Magenta. Und ich bin sehr, sehr stolz, dass er auch mein Podcastpartner ist, nach wie vor. Thomas Wagner, gerade gelandet von dem Spiel der Schande. Jetzt sitzt er im Auto zurück, soweit ich das weiß, ins Quartier der deutschen Mannschaft. Ist das richtig? Und sitzt im Auto und nimmt im Auto für euch den Podcast auf. Und ich sitze auch im Auto, allerdings in einem Camperbus. Hab's etwas gemütlicher als du, lieber Tonewasser. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, Eier, wir brauchen Eier, wird jetzt, spätestens jetzt, allerspätestens jetzt, ist es das Motto für die nächste Zeit, oder?
Ja, schönen guten Morgen hier mit meiner Akkreditierung erstmal. Mein Freund und Redakteur Yannick Pferd. Wir sind gerade gelandet in Charlotte. Wir waren gestern in Boston, wir haben 3,5 Stunden geschlafen und jetzt geht's nach Winston-Salem. Heute eigentlich, so ist es Tradition, die Abschlusspressekonferenz. Der DFB hat uns eben informiert, es wird keine Pressekonferenz geben. Aber es wird natürlich heute, ja, heute ist Abrechnung, heute wird filetiert, heute werden sicherlich Rechnungen beglichen. Man muss wirklich sagen, der deutsche Fußball ist an einem tiefen Tiefpunkt und das erneut. Es fühlt sich irgendwie schon surreal an, wenn man so aufgewachsen ist wie wir beide. Ich muss festhalten, es hat sich im Vergleich zur letzten Weltmeisterschaft eigentlich nichts geändert.
Und ich sage einfach mal so, wenn man vor der Pressekonferenz, die es nicht geben wird, wenn man zurück ist Richtung Quartier der deutschen Mannschaft und wenn man an so einem bedeutenden Tag trotzdem noch in der Lage ist, einen Podcast aufzunehmen, einen Sonderpodcast aufzunehmen, ich habe es gesagt, dann braucht es vor allen Dingen eins, nämlich
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleiss
und Thomas Wagner.
So, also vielleicht mal ganz kurz, sorry dafür, wenn die Tonqualität nicht ganz so super geil ist, aber wir geben alles für euch und haben gedacht, es ist total okay, vielleicht einfach auch mal mit einem etwas schlechteren Sound auszukommen. Dafür habt ihr aber vielleicht mal so ein bisschen noch die Einordnung von Thomas. Du warst jetzt ein paar Wochen lang wirklich hautnah dran an der deutschen Mannschaft und hast nun wirklich auch alles wirklich sehr, sehr, sehr genau mitbekommen. Hol uns doch mal rein. Du bist mit Sicherheit auch noch genauso geschockt wie viele Millionen Fußballfans da draußen. Aber hol uns doch mal so ein bisschen rein, wenn du kannst. Was ist denn wirklich in den letzten Wochen passiert, dass wir uns jetzt an der Stelle wieder befinden, wo wir jetzt einfach sind, sprich nämlich raus. Also, was hast du mitbekommen ganz konkret? Warum ist das jetzt alles so gekommen?
Ja, es wäre ja jetzt sicherlich ein einfaches zu sagen, es hat in der Mannschaft nicht gestimmt. Das kann ich aber nicht sagen. Also ich war jetzt 3,5 Wochen dabei in Winston-Salem. Wir hatten schon den Eindruck, dass da ein paar Jungs zusammen waren, die auch an einem Strang gezogen haben. Also ich möchte jetzt auch nicht polemisch sein. Ich kann aber schon feststellen, dass uns, glaube ich, eine Menge Qualität einfach fehlt und dass wir Qualität auch falsch einschätzen. Ich nenne direkt mal ein Beispiel, bevor wir nachher in die Tiefe gehen. Die Spieler Pavlovic und Brown. Brown wurde nach einem Spiel gegen Curaçao hochgefeiert, als wenn der ein Weltklasse-Linksverteidiger ist. Der geht jetzt für 55 Millionen zu den Bayern. Und von Pavlovic habe ich die ganze Zeit gehört, der ist schon am Rande der Weltklasse. Hat für mich eine schlechte WM gespielt. Das ist gar nicht schlimm. Als junger Mann kannst du auch eine schlechte WM spielen. Aber wir überschätzen unsere Spieler. Wir überschätzen unsere Qualität. Die Weltklasse sein könnten, haben nicht den Unterschied in diesem Turnier gemacht. Der Trainer, der vor 2 Jahren noch eine Aufbruchstimmung vermitteln konnte, hat sich in einem Kommunikationsdesaster und in einer Eigenwahrnehmung verstrickt. Das ist schon auch bemerkenswert. Der DFB hält irgendwie noch an vielen alten angeblichen Erfolgsmodellen fest, ist aber irgendwie gefühlt nicht in der Neuzeit angekommen. Und das alles als Mix hat dazu geführt, dass wir gestern, und das muss man auch sagen, natürlich heißt es nicht, wenn wir 83 Millionen Menschen sind, dass wir eine gute Nationalmannschaft haben müssen, weil es können auch nur 11 spielen. Aber dass wir mit unserer Historie, mit unserer Bedeutung, die Fußball hat, dass wir es nicht schaffen, eine Mannschaft aus Paraguay, die um ihr Leben gekämpft hat, die bewundernswert gefightet hat, die sich in jeden Zweikampf geworfen hat, als wenn es der letzte wäre, dass wir es nicht schaffen, über 120 Minuten eine spielerische Idee zu entwickeln, das finde ich finde ich erschreckend. Und ich muss wirklich sagen, wir haben uns früher als Land auch immer über unsere Fußballer ein bisschen identifiziert. Wir haben, Franz Beckenbauer hat gesagt, 86, wir haben uns mit 7 Vorstoppern ins Finale getreten. Aber wir waren im Finale und wir hatten da Argentinien an den Eiern. Wir sind nicht mehr die Nationalmannschaft. Und wir erzählen immer was von Konzepten und Expected Goals. Und wenn ein Journalist dann sagt, sollen sie nicht den Kimmich besser wieder auf die 6 stellen, dann sind wir ja alle Nestbeschmutzer. Es ist wirklich boden- und bewusstlos. Das muss man leider sagen.
Ich habe vor ein paar Tagen nach dem Spiel gegen Ecuador einen Post bei LinkedIn gesetzt mit fast 100.000 Impressions am Ende und habe sinngemäß gesagt, danke Ecuador, dass ihr uns mal so ein bisschen gezeigt habt, wie man mit purem Willen und Lebensfreude und positiver Energie gegen Arroganz gewinnen kann. Und vielleicht ist das, was die deutsche Fußballnationalmannschaft und der deutsche Fußball auch mal wieder lernen muss, nämlich Demut, ein kleiner Schlüssel zumindest zu dem, was wir hoffentlich in der Zukunft auch wieder haben. Wir sind nicht massiv auch teilweise angegangen worden, wie man sich denn im Grunde genommen erhöhen könnte darüber, also moralisch quasi wie 84 Millionen Bundestrainer da draußen sowas abzulassen. Aber ich glaube, wir beide sind uns doch darüber einig, dass die 84 Millionen da draußen auch irgendwo ein Recht haben zu kritisieren. Denn die Nationalmannschaft vertritt uns doch auch bei solchen Turnieren. Wie siehst du das?
Ja, Arroganz, also sagen wir mal so, ich fange mal mit dem Positiven an. Also was ich von Ecuador und Paraguay gesehen habe, auch auf den Rängen, das hat mich begeistert, das hat mich mitgenommen. Wir Deutsche tun uns ja da auch immer so ein bisschen schwer. Vielleicht war es 2006 mal so, dass so eine Leichtigkeit da war, aber wenn du vergleichst, wie die Norweger am Times Square sitzen, wie die Ruderer machen, wenn du die Holländer siehst, wie die von links nach rechts und dann kommt unser Fanmarsch, es waren ja viele Deutsche da, das möchte ich nicht möchte ich überhaupt nicht kleinreden, dann kommt das bei uns immer so ein bisschen gewollt und etwas schwerfällig rüber. Das ist das eine. Auf der anderen Seite finde ich das, was du dem DFB so ein bisschen vorwirfst, ich finde, sie haben ein paar Schritte in eine Richtung gemacht, aber ich weiß es auch aus anderen Bereichen, aus den Bereichen Vermarktung, aus den Bereichen Außendarstellung. Es ist immer noch der vierfache Weltmeister, der sich darstellt. Wir haben aber seit 2016 kein Halbfinale mehr erreicht. Also von daher hast du schon nicht ganz Unrecht. Das so ein bisschen, auch wenn du siehst, wie minutiös das geplant ist, wie stolz man auf Winston Salem war. Wir haben eine Zeitzone gefunden, da können wir das Wetter adaptieren. Wir haben die Flugzeiten addiert. Wenn wir Gruppe E bekommen, dann haben wir ein Quartier, das stand noch nicht mal im FIFA-Katalog. Das haben wir alles so richtig gemacht. Am Ende, muss man sagen, war es unfassbar schwül dort. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die Mannschaft körperlich stärker war als die Gegner. Natürlich haben sie jetzt auch nicht sich von Paraguay konditionsmäßig abkochen lassen, aber in den Zweikämpfen, wo du sagst, wir sind auch voller Power, so hatte ich das Gefühl nicht von unserer Mannschaft. Und wenn du das Thema Arroganz ansprichst, dann muss ich sagen, ich kenne Julian Nagelsmann seit er 28 ist. Ich fand, das war ein Trainer Rohdiamant. Wo steht der heute 2 Jahre nach der Europameisterschaft? Der wurde bei keinem Top-Club in Europa gehandelt, als dieses Jahr im Sommer viele Plätze frei wurden. Da kann man natürlich sagen, der hat einen Vertrag beim DFB, aber das ist normalerweise für Spitzenclubs kein Problem. Und ich weiß gar nicht, wer den berät. Doch, wir wissen, wer ihn berät. Seine Frau, seine Berateragentur. Und da muss man sagen, da geht es anscheinend nur darum, wie kann ich auftreten und laufen, als wenn ich vor Kraft nicht mehr gehen kann. Ich finde, die Kommunikation ist immer schlechter geworden in den letzten 2 Jahren. Und ich finde es schade, weil ich ihm nach wie vor zutraue, ein Top-Trainer zu sein. Aber diese Strategie im letzten Jahr ist seit der Nations League komplett in die Hose gegangen.
Aber mal ganz konkret. Er wurde gefragt, auch von euch, wie es denn jetzt aussieht. Macht er weiter, macht er nicht weiter? Und da sagt er, er stellt seine Dienste zur Verfügung. Er hat bis 28 Vertrag. Er möchte gerne einfach auch die EM spielen. Und wenn man zu einem anderen Schluss kommen würde, sollte man es ihm sagen. Wie kann man allen Ernstes, du hast ihn ja mehrfach auch interviewt und erlebt, ist das wirklich so, dass er das wirklich glaubt? Ist das wirklich so, dass er wirklich nach wie vor auch glaubt, er ist der Richtige? Oder hält er sich einfach an seinem Vertrag fest und möchte das Gesicht nicht verlieren? Eigentlich musst du doch. Also es gab heute Schlagzeilen wie die Schande von und so weiter. Das musst du nicht an dieser Stelle dann für dich auch die Notbremse ziehen und sagen, das hat nicht funktioniert, ich bin da nicht der Richtige. Es braucht einen Neuanfang, können wir gleich nochmal zu kommen, was braucht das jetzt eigentlich? Aber ich glaube, wir sind jetzt schon vorab schon einig, dass es einen Neuanfang braucht. Mache ich dann nicht von meiner Seite aus den Platz frei für Jürgen Klopp?
Naja, also es gibt ja drei Seiten von Julian Nagelsmann. Ich fand ihn bis zum Spiel gegen die Elfenbeinküste eigentlich dieses Jahr sehr fokussiert. Ich fand ihn relativ smart. Ich habe ihn ja auch oft mit Yannick, von dem ich gerade geredet habe, wir haben ihn oft auf den Pressekonferenzen auch in den Stadien erlebt. Er spricht zum Beispiel auch perfektes Englisch. Also das war schon ein guter Auftritt. Und irgendwas ist passiert in diesem Elfenbeinküste-Spiel, wo wir alle gedacht haben, das gibt uns einen Push. Wenn wir mal ehrlich sind, waren wir da schon eine Stunde unterlegen und haben das Ding in der letzten halben Stunde gedreht. Ich habe gedacht, das macht was mit uns für das Turnier. Und als dann Fragen aufkamen, wäre es nicht besser, dass Kimmich auf der 6 spielt? Wäre es vielleicht besser, Unda von Anfang an zu bringen? Wäre es vielleicht auch besser, Woltemade mal spielen zu lassen? Da hat er das irgendwie immer so als persönlichen Angriff empfunden. Er ist dann immer verschlossener geworden. Er ist auch teilweise bockig geworden. Alles andere als souverän. Aber das gestern Abend, das will ich ihm jetzt noch nicht mal vorwerfen. Ich stell mir das so vor, du hast vor 2 Jahren das Ziel ausgerufen, du wirst Weltmeister. Du scheidest aus gegen Paraguay, die Nummer 37 in der Welt. Ich habe Roque Santa Cruz gestern noch getroffen, der konnte es gar nicht fassen, dass die gewonnen haben. Und dann hast du ja auch einen Makel, eine Kerbe in deiner Karriere. Natürlich will er das ausmerzen und sagt, ey, ich würde natürlich zur Verfügung stehen. Aber am Ende hast du recht, wird er nicht drumherum kommen, Verantwortung dafür zu übernehmen und zurückzutreten oder man wird ihn freistellen. Aber dass er das gestern nicht direkt nach dem Spiel gemacht hat, dafür habe ich Verständnis. Genauso, ich habe mit Joshua Kimmich gesprochen. Also so viel Leere, ich finde, die Spieler haben sich eigentlich auch gut präsentiert bei den Interviews. So viel Leere, das war ja deprimierend, das zu spüren. Der spielt sein 5. Turnier als Führungsspieler, als Kapitän, hat seit 2016 kein Halbfinale mehr gesehen. Das ist ja für den auch eine persönliche Katastrophe. Und natürlich hoffen die alle, 2 Jahre später doch mal ein gutes Turnier zu spielen. Das ist ja die Motivation. Aber das kann ja nicht darüber hinwegtäuschen, dass jetzt Tabula Rasa gemacht werden muss.
Ist Jürgen Klopp in den Startlöchern oder ist er es nicht? Was hast du für ein Gefühl?
Ich habe das Gefühl, wenn Nagelsmanns Ära zu Ende ist, und wenn er gefragt wird, dass das eine der Aufgaben wäre, die ihn durchaus reizen könnte. Klar ist aber auch, da wird natürlich beim DFB alles dann nach seiner Fasson, seiner Vorstellung zusammengestellt. Da bleibt dann noch kein Stein mehr auf dem anderen.
Wenn Jürgen Klopp Bundestrainer werden würde, wie sähe dann eine Mannschaft zur EM aus, 28?
Ja, lass uns doch mal das sagen, was wir gesehen haben bei dieser Weltmeisterschaft. Ne? Wenn wir mal die Mannschaft durchgehen, dann habe ich auch gesagt, das muss eigentlich reichen, um über diesen Weg, wenn wir Gruppensieger werden, zumindest gegen Frankreich zu spielen und dort vielleicht über sich hinauszuwachsen. Gegen Frankreich verlierst du von 10 Spielen 7, aber das jetzt ist natürlich ein Volldesaster. Wir haben einen Torwart Manuel Neuer gesehen. Gestern, finde ich, hat er sein bestes Spiel gemacht. Er hat auch den Elfmeter gehalten. Da hast du gedacht, da ist sie dann vielleicht nochmal die Aura. Aber dieser Torwartwechsel hat sich am Ende gar nicht ausgezahlt. Es war ein Kommunikationsdesaster vom Allerfeinsten. Und ich glaube, dass der Bundestrainer auch den ein oder anderen Spieler in der Mannschaft verloren hat. Gehen wir weiter auf die Rechtsverteidigerposition. Kimmich hat das vor 2 Jahren bei der EM gut gespielt. Er war als Schwachpunkt in Sachen Schnelligkeit von den Gegnern ausgedeutet. Elfenbeinküste, Ecuador haben alles über diese Seite spielen lassen und er hätte uns mit seiner Klasse im Mittelfeld einfach besser getan. Tah und Rüdiger, war der Schlotterbeck verletzt, finde, haben es okay gemacht, aber jetzt auch kein Weltklasse-Niveau. Vor allen Dingen hast du gestern gesehen, wenn du auf eine massierte Abwehr zulaufen musst, die Bälle wurden von links nach rechts, von rechts nach links. Wir haben gar kein Spieltempo, wir spielen keinen ersten Kontakt. Jeder nimmt den Ball mal an, wir versuchen ein bisschen zu zocken, aber wir haben kein Tempo, wir haben keinen Tiefgang, wir haben keine Schnittstelle, wir haben keine Doppelpässe. Brown, habe ich eben schon gesagt, wurde beim Gegentor böse vernascht. Ich wage es zu bezweifeln, ob der jetzt schon 55 Millionen wert ist. Das kann mal einer werden. Aber wir jubeln solche Spieler ja auch immer so hoch, weil wir sagen, die Bundesliga ist so toll. Nein, die Bundesliga ist nicht toll. Die Bundesliga ist international nur noch zweitklassig. Bei den Bayern, die alles in Grund und Boden schießen, machen Ulisse, Diaz und Kane die Musik. Und da kannst du als Pavlovic auch mal einen Ball verlieren. Da ist es nicht schlimm. Wir streuen uns Sand in die Augen. Wir haben keine Leistungsgesellschaft in der Bundesliga. Die Bayern werden in 20 Jahren 21 Mal Meister. Das ist lächerlich, der ganze Wettbewerb bei uns. Dann komme ich mal ins Mittelfeld. Pavlovic, habe ich gesagt, wurde hochgelobt. Metscher ist im Turnier immer schlechter geworden am Ende. Sané, das muss man sich mal vorstellen, der war fast noch der konstanteste deutsche Stürmer. Ja. Da hatte Nagelsmann übrigens gesagt, der muss in der Türkei überragend scoren, dass ich ihn überhaupt mitnehme. Der hat am Ende 7 Tore in einer Liga, die noch schlechter als die Bundesliga ist und war am Ende Stammspieler. Dann hatten wir Spieler, das muss man auch sagen, die nicht fit waren. Musiala hat leider seit seiner Verletzung nie mehr sein Niveau erreicht. Das ist bitter. Wirtz hat eine schwere Saison. Er war fleißig, aber nicht genial. Havertz hatte Momente, aber dafür viel zu wenig. Und dann höre ich immer Goretzka. Goretzka mit seiner Körperlichkeit. Gestern kam er rein, hat nichts geändert und hat beim Elfmeterschießen am Ende zurückgezogen. Das sind dann die Spieler, die das Fußballland Deutschland vertreten sollen. Das ist schon wirklich eine traurige Bestandsaufnahme. Und ich glaube, was Klopp schaffen könnte, wäre eine Mannschaft zu formen, die wirklich mit dem Spirit aufläuft, wie es die Amerikaner gerade im eigenen Land machen. Die den Gegner einfach mal überrennen mit Enthusiasmus und Begeisterung. Und das habe ich lange nicht mehr gesehen.
Also wenn du mich fragst, ich glaube, die Zukunft gehört einem Jonas Urbich, ich glaube, einem Nathaniel Brown und einem Lennart Kahl. Und dann mal sehen, wer sich sonst noch so anbietet. Ich glaube nicht, dass die Zukunft, also Manuel Neuer klammere ich jetzt nochmal komplett aus, und da will ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, weil das ja auch ein Riesenthema gewesen ist die ganze Zeit. Ich glaube nicht, dass Antonio Rüdiger, dass wir den 28 sehen werden. Ich glaube auch nicht, dass wir Nico Schlotterbeck sehen werden. Ich glaube auch nicht, dass wir einen Kai Havertz sehen. Joshua Kimmich würde ich jetzt auch mal mit einem Fragezeichen einfach versehen wollen. Also ich glaube, das, was viele fordern und viele Experten fordern, da stoße ich jetzt ins selbe Horn. Und ich glaube, das wäre auch wahrscheinlich ein Stück weit auch die Jürgen Klopp-Manier. Wir machen jetzt einfach mal einen Neubeginn. Und wir gucken einfach mal, genauso wie du sagst, dass wir über jungen, frischen Fußball und auch wenn sich diese Mannschaft entwickeln muss über die Jahre bis zur nächsten WM, das wäre für mich eigentlich das Ziel, bis dahin eine Mannschaft zu haben, wo du dann sehen kannst, dass ein kompletter Reset hingelegt worden ist mit ein paar jungen Spielern, die jetzt vielleicht noch spielen. Vielleicht hast du dann auch die ganze Diskussion um Said El Mala. Vielleicht spielt er dann endlich bei Liverpool, hat dann eine überragende Saison gespielt oder zwei und ist gefestigt. Also ich glaube, das ist eher die Zukunft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir an Folklore festhängen dürfen. Und Folklore ist halt auch ein Rüdiger und auch ein Kimmich und auch ein Sané und auch vielleicht sogar auch ein Kai Havertz. Und ich bin gespannt, ob das gelingen kann und ob das gelingen wird. Und aber ich glaube, es ist doch unumgänglich, dass du jetzt diesen Schnitt machst, oder? Also worüber reden wir? Ich fand aller Ehren wert, dass viele Spieler gesagt haben, naja, an dem Trainer, was kann Nagelsmann dafür? Wir stehen auf dem Platz. War übrigens aller Ehren wert, fand ich einen guten Move von vielen. Oder aber die Kommunikationsabteilung hat das gut eingefädelt, um den Schaden von Nagelsmann wegzuhalten. Oder Volker Struth hat seine Fäden im Hintergrund gesponnen, damit das irgendwie etwas einfacher wurde für Nagelsmann. Aber wie siehst du es? Ist es nicht so, dass wir da wirklich einfach nochmal einen kompletten Aufbau brauchen?
Du hast ein paar Namen genannt. Da würde ich dir, das hat ja Mats Hummels auch gestern, wie ich finde, beeindruckend dargelegt. Du kannst jetzt auch nicht mehr sagen, das ist mal ein Missgeschick. Wir hatten früher mal ein schlechtes Turnier, dann sind wir aber beim nächsten Mal wieder ins Finale gekommen. Für Schönherberger Vogt zwar nach einem Viertelfinalausschluss. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo unsere Ansprüche hingestiegen sind. Wir sagen immer, ja, die Welt ist globaler geworden und sowas und größer und mehr Teams. Aber es muss doch immer noch der Anspruch von Deutschland sein, ins Halbfinale zu kommen.
Ja, genau.
Die Spieler, die du genannt hast, bin ich in Teilen bei dir. Rüdiger, Sané, ich denke, Neuer hat es ja eh selbst gestern gesagt, das ist jetzt dann mal ein Schnitt. Schlotterbeck glaube ich nicht, dafür ist Schlotterbeck noch zu jung und er hat schon auch was, also dem würde ich auch nicht die Schuld an den Turnieren geben wollen. Havertz sehe ich anders. Ich weiß, dass Havertz auch kein gutes Turnier gespielt hat, aber er schießt wenigstens Tore. Ich glaube, es war sein 5. Weltmeisterschaftstor. Der hat, glaube ich, im 13. Turnierspiel jetzt das 8. oder 9. Tor gemacht. Der ist wenigstens mal für besondere Momente da. Das hat er ja auch im Vereinsfußball eindrucksvoll schon bewiesen. Und natürlich musst du jetzt mit einem Karl planen. Aber ich habe es dir ja gerade eben gesagt, für mich ist auch Brown, ja, der wird eine Rolle spielen, aber das, der ist noch lange nicht so weit, wie viele sehen, wie viele das auch sehen wollen. Und deshalb wird es natürlich einen Mix geben. Ein Karl hat Riesentalent. Natürlich wird der El Mala irgendwann auch dazukommen. Aber ich glaube, wir müssen nochmal in uns gehen. Ist das, was wir ausbilden in diesen Nachwuchsleistungszentren, ist das die Zukunft? Wir schaffen es seit 15 Jahren nicht, einen vernünftigen Rechtsverteidiger auszubilden. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben Positionen, die gibt's bei uns gar nicht. Füllkrug war dann mal so ein Ersatzmittelstürmer. Woltemade ist auch so ein Thema. Schießt uns zur WM, wurde hochgejubelt, macht dann in 48 Spielen in England, glaube ich, 9 Tore. Der wurde aber auch so weit abgebaut von Selbstbewusstsein, dass er gar keine Rolle mehr gespielt hat. Dann sollte er gestern einen Elfmeter schießen. Das ist ja das Nächste. Elfmeterschießen, das war eine Kernkompetenz. Deutschland kann nicht geschlagen werden im Elfmeterschießen. Wir wehren gestern 3 Matchbälle ab und dann gar nichts gegen Tah. Er hat sich wenigstens den Ball genommen. Dann schießt er den Ball 3 Meter übers Tor. Weil er auch gar nicht für diese Situation normalerweise da ist. Das sind so Dinge, so Selbstverständlichkeiten. Wir schämen uns für das, was uns früher stark gemacht hat. Zweikampfstärke, Konditionsstärke, Energie. Wir sind, uns muss man erstmal schlagen. Und das finde ich krass, dass wir unsere Identität komplett verloren haben. Für was stehen wir denn im Fußball überhaupt? Und dann dieses sich immer wieder in die Tasche lügen, wie stark unser Fußball ist. Ja, unsere Stadien sind voll. Fußball ist Volkssport, aber die Bundesliga ist doch nicht gut von der Qualität. Das alles muss doch angegangen werden. Und dann muss ich auch ehrlich sagen, geht's mir nicht darum, das ist auch ein bisschen polemisch und ich glaube auch nicht, dass es da Ärger gab. Aber ganz falsch ist es natürlich nicht. Muss nach jedem Spiel, nach 4 Tagen, die Familie für 2 Tage ins Camp kommen? Kann man nicht sagen, die kommen einmal in der Vorrunde und wenn ihr ein K.O.-Spiel gewonnen habt, kommen die nochmal. Wir sind doch bei einer Weltmeisterschaft. Und muss es immer sein, wie in Katar, wo uns im Zulal vergraben, oben in der Wüste, waren wir der einzige Verband, der nicht in der Stadt war. Jetzt hatten wir Winston-Salem, eine Nobel-Universität, sensationelle Bedingungen auch für uns von den Medien. Aber muss es immer das sein oder kann es nicht auch mal sein, wir sind in der Stadtnähe, da können die Jungs auch mal einen Kaffee trinken gehen. Aber es ist auch irgendwie eine Möglichkeit, dass sich junge Leute mal die Füße vertreten können und nicht, du kriegst praktisch noch dein iPad und deine Konsole und alles noch ins Bett getragen. Und darf ich noch irgendwie ihr Bett auf abends nochmal aufhübschen, weil es ein tolles Boutique-Hotel ist. Ich weiß es nicht. Wir haben den Hunger verloren, die Identität, all das empfinde ich so.
Danke erstmal für die Schilderung. Also, magst du vielleicht uns nochmal so ein bisschen eine Einsicht geben? Wie hast du die Temperatur dort erlebt? Also war das so, du warst ja schon bei einigen Turnieren mit dabei. War das so, dass da alle angezündet waren? War das so, dass alle Bock hatten, Deutschland zu vertreten? War es so, dass alle sich bewusst waren, wir haben eine okaye Mannschaft, wir haben keine Spitzenmannschaft, wir müssen an der einen oder anderen Stelle über uns hinauswachsen? Sind wir ein Team? Und auch, ist es so, vielleicht auch noch anschließend an die Frage, hat Manuel Neuer da auch ein Stück weit was verändert? Also ist dadurch, dass er die Nummer 1 geworden ist, hat sich die Temperatur innerhalb der Mannschaft wieder verändert? Ist er so massiv für eine andere Temperatur, ich will es gar nicht bewerten, für was für eine, zuständig, so dass sich das vielleicht einfach auch negativ ausgezahlt hat? Diese ganzen Diskussionen um ihn, die ganzen Diskussionen rund um die Person Julian Nagelsmann, ist er der Nationaltrainer, wo die Mannschaft aufgeguckt hat und gesagt hat, das ist unser Trainer. Ist die Temperatur so gewesen, dass das alles gepasst hat oder gestimmt hat? Oder war da im Hintergrund doch viel zu viel Alarm, den die Spieler mitbekommen haben?
Ja, also die Temperaturen waren für mich insofern schwer, weil wir teilweise über 80% Luftfeuchtigkeit hatten. Das mag ich gar nicht bei 35 Grad. Aber das wäre mir jetzt zu einfach, das zu sagen. Ich habe da schon den Eindruck gehabt, da war Zug drin im Training. Ich hatte auch den Eindruck, die wollten Deutschland alle vertreten. Die Voraussetzungen waren bestens. Ich habe ja gerade gesagt, vielleicht ist es manchmal auch zu viel mit der Presseabteilung. Das war ein guter Austausch. Also das wäre mir jetzt auch, das würde ich auch nicht als fair empfinden, jetzt da was zu konstruieren, was nicht gepasst hat. Mhm. Das stimmt nicht. Und zum Thema Manuel Neuer, du kennst meine Meinung, ich hätte ihn niemals zurückgenommen. Es ist übrigens sein drittes Turnier, wo Deutschland nicht ins Achtelfinale kommt. Und er steht ja immer noch auf einem Sockel. Er ist der Weltmeistertorhüter 14. Ja, er war von 2012 bis 16 mit Abstand der beste Torwart der Welt. Das möchte ich niemals bestreiten. Aber seitdem, auch vielen Verletzungen geschuldet, Formschwächen und sowas, ist er nicht mehr der Torwart mit dieser Aura. Die Spieler aus Ecuador oder Costa Rica vor 4 Jahren hat das nicht interessiert. Gestern hatte er einen Aura-Moment, das war der gehaltene Elfmeter. Ich hätte ihm auch zugetraut, dass er dieses Elfmeterschießen gewinnt, weil er an guten Tagen immer noch zu Weltklasseleistungen zuständig ist. Er ist natürlich, wenn er zurückkommt, qua seiner Ausstrahlung, seiner Erfolge, verändert er natürlich eine Hierarchie im Kader. Aber ich glaube nicht, also er ist sicherlich ein Ego-Keeper, wie viele Keeper, wenn es um seinen eigenen Posten geht. Aber er hat jetzt, glaube ich, in der Mannschaft keinen negativen Einfluss hinterlassen. Ich glaube, dass sich nur viele gewundert haben, dass Nagelsmann, der immer so stolz auf seine Rollengespräche und auf seine Ehrlichkeit war, dass der das so über den Haufen geschmissen hat. Das war ja das Problem. Aber das würde jetzt selbst mir zu weit gehen, der ja Neuer auch ab und zu kritisch sieht, zu sagen, dass der damit etwas zu tun hat. Ich glaube, am Ende hat sich der Bundestrainer auch verstrickt in dem, was er für Rollen Spielern zuordnen wollte, was 2024 gut geklappt hat, obwohl mir diese Heim-EM auch viel zu sehr verklärt wird. Wir waren nun ein Handspiel vom Titel entfernt. Nee, waren wir nicht. Wir hatten auch schlechte Spiele gegen die Schweiz und wir hatten auch Glück gegen Dänemark. Das gehört auch dazu. Aber er hat sich... Er hat diesen Pfad verlassen, den er bis 2024 hatte. Er hat sich verheddert. Und ich weiß nicht, ob es mit seiner eigenen Hybris zusammenhängt. Das würde ich am Ende mit der mangelnden Klasse insgesamt, was aber trotzdem für Paraguay reichen muss, dieser Nationalmannschaft als Ursachen deuten.
Aber dann hast du jetzt gerade noch mal so ein bisschen die Finger in die Wunde gelegt und darauf würde ich gerne noch hinaus. Wie kann es sein, dass eine deutsche Mannschaft dann kein Mittel gegen Paraguay findet? Wie kann es sein, dass du die ganze Zeit während dieses Spiels, das war ja das, was viele auch beobachtet haben, die das Spiel gesehen haben, eine gewisse Hilflosigkeit? Wie kann es sein, dass eine Mannschaft wie die deutsche Mannschaft hilflos ist, kein Mittel findet? Es wird hektisch ein- und ausgewechselt. Spieler spielen auf Positionen, die sie vorher nicht gespielt haben. Wie kann das alles sein? Das kann doch, also wie kann man das erklären? Wie ordnest du das ein? Findest du eine Antwort drauf? Weil ich glaube, das sind die elementaren Fragen, die sich alle bis heute stellen, die so lange wach geblieben sind.
Du, es ist, jeder, der mal gespielt hat, weiß, wenn du gegen einen massierten Gegner aufläufst, der zweikampfstark ist, der sich in alles reinwirft, das war ja absurd, wie die Ballbesitz- und Passquoten waren. Wenn dir die Zeit dann irgendwann wegläuft, dann wirst du ein bisschen hektisch. Aber du hast ja den Ausgleich in der 58. Minute gemacht. Du hast über eine Stunde Zeit gehabt, noch Chancen zu kreieren. Und wenn wir ehrlich sind, so viele waren gar nicht da. Wenn wir auch sagen müssen, es war natürlich ein total reguläres Tor von Tah. Und dann hättest du am Ende gesagt, wir haben uns wieder durchgekämpft. Aber wir hatten kein Tempo drin. Wir hatten keine Tiefe drin. Wir hatten keine Doppelpässe. Es waren, viele sind ins Dribbling gegangen. Wo war das Hinterlaufen? Wo war das Überraschende? Wo war auch mal ein Fernschuss? Und das ist eigentlich schade, dass ich das Gefühl habe, dass wir natürlich schon ein paar Spieler haben, die begabt sind, aber dass wir keine Werkzeuge gestern hatten, diesen wirklich mit allem Herz spielenden Gegner, für den ich auch Sympathien habe für so eine Geschichte, der aber doch limitiert ist, der viel am Boden lag, dass wir da kein Werkzeug gefunden haben, um Chancen zu kreieren, das ist traurig, das muss man ganz ehrlich sagen. Man könnte natürlich jetzt sagen, Dennis Undorf hat er gestern gebracht. Das Volk, die Fußballnation wollte ihn, so hat es ja auch Rudi Völler gesagt. Er hat gestern natürlich auch nicht gezündet. Das muss man auch sagen. Aber das darf ja alles keine Entschuldigung dafür sein, dass es dir gelingen muss, in 120 Minuten einen Gegner wie Paraguay zu bezwingen. Das ist ja einfach so.
Vielleicht noch eine Frage. Wann hat Deutschland den Zug verpasst? Wann ist der Moment gewesen, wo du jetzt identifizieren würdest, okay, da sind uns die anderen Top-Mannschaften wie Frankreich, Spanien, England davongelaufen?
Wir hatten ja zwei ganz schwierige Situationen im deutschen Fußball. Das war einmal 2000, die EM in den Niederlanden und Belgien. Danach sind ja die Nachwuchsleistungszentren gegründet worden, die Jugendbundesliga. Da haben wir ja schon auch einen Fundus wieder rausgenommen. Für mich ist ganz klar, das Jahr 2017 ist die Wendemarke. Wir waren Weltmeister, wir waren eigentlich auch die beste Mannschaft bei der EM in Frankreich. Wir haben den Confed Cup mit unserer zweiten Mannschaft gewonnen und haben Silber bei Olympia geholt und waren U21-Europameister. Und dann sind irgendwie alle ein bisschen übergeschnappt, inklusive und vor allen Dingen Jogi Löw, der plötzlich so spielen wollte wie die Spanier. Bitte keine Mittelstürmer mehr, wir spielen nur Tiki-Taka. Und es muss alles spielerisch gelöst werden. Und da haben wir uns geschämt gefühlt für unsere Wurzeln, wie wir in Deutschland Fußball spielen. Wir kommen über Zweikämpfe, wir kommen über Mentalität, wir kommen über Kondition, wir kommen über nie aufgeben, wir kommen über Mittelstürmer, wir kommen über gute Nerven, wir kommen über Abschluss. Und das ist alles von unserer fußballerischen Speisekarte verbannt worden. Und jetzt fehlen uns auf neuralgischen Positionen Spezialisten. Wir jubeln jeden hoch, der gefühlt 28 Mal ein Rastelli machen kann. Und wir ergötzen uns an Fußball, der gar nicht unserer Grundtugend entspricht. Und wenn du mal guckst, dass die Franzosen gefühlt 4 Nationalmannschaften aufstellen könnten, die alle Halbfinalkandidaten wären, wie es bei den Spaniern sprießt. Und guckt euch mal Argentinien an. Das ist auch nicht immer schön. Aber die spielen mit ihren Wurzeln. Wir haben einen genialen Kicker, dem arbeiten alle zu. Und der Rest spielt südamerikanisch unsere Wurzeln. 2 Kämpfe, als wenn es kein Morgen gibt. Auch mal über der Grenze, auch mal unfair. Das ist nicht immer schön. Das gefällt mir persönlich auch gar nicht. Aber es ist zumindest eine Identität. Und die spielen das runter immer seit 4, 5 Jahren immer in ihrem Stil. Die haben auch ihre Täler gehabt. Und es ist auch nicht schlimm, dass wir mal ein Tal haben. Aber das, was wir jetzt haben, das dauert schon zu lange.
Mein lieber Thomas, ich danke dir sehr. Wir danken dir sehr dafür, dass du das nochmal so ein bisschen hautnah eingeordnet hast und taufrisch. Man merkt auch, dass du manchmal auch noch so ein bisschen nach Antworten suchst, wie wir alle. Das macht das Ganze auch sehr sympathisch, wie ich finde, obwohl du natürlich schon jede Menge Antworten jetzt auch geliefert hast. Vielleicht bringen die nächsten Tage ja auch nochmal ein paar Erkenntnisse und wir schalten uns nochmal drauf, weil es ist ja auch so, dass wir am 28. August geht erst die Bundesliga los. Das ist noch eine ganz schöne Durststrecke, die wir da gemeinsam zu gehen haben, bis es wieder Wahnsinn wird. Ich danke dir bis hierher und muss auch sagen, ein Mann, der bei der WM alles mitgenommen hat und am Ende natürlich dann auch noch dem Dennis Undaff die richtige Frage gestellt hat, ob es heute Abend Döner gibt oder ob es...
Döner 868, das ist gar kein Döner, das ist eine Gyrosplatte, auch das hat mir Janik erzählt. Das ist ja in Meppen sein Lieblingsgrieche gewesen. Ich habe einfach Döner gesagt, das ist viral gegangen, aber es war ein Grieche. So kann sich auch mal ein DFB- oder Quartiermoderator täuschen, aber eins möchte ich sagen. Ich ringe zwar nach Antworten, aber ich bin nie um Worte verlegen. Das war dann die schlechte Leitung in die USA.
Gut, wer aber einen Döner wenn Seller verwechseln kann und die Nationalität auch noch auswechseln kann, der braucht definitiv in diesen Tagen eins, nämlich
Eier
und eine Schlachtplatte. Bis bald, lieber Thomas.
Vielen Dank, lieber Mike.